die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Haben wir dieses Jahr viele Psalmen gelesen? Ich sehe nach Alessandro. Mit einem Psalm wollen wir auch enden. Ich lese als Predigtext den 23. Psalm. Und das ist ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straßen um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte in finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Treuer Vater im Himmel, wenn du uns begegnest in deinem Sohn und in der Kraft deines Heiligen Geistes, dann möchten wir unsere leeren Händen ausbreiten nach dir. Und ich bitte, fülle sie uns mit deinem Segen, mit deinem lebensspendenden Wort. Mach unsere Herzen froh, dass du jetzt auch hier im Gottesdienst unter uns bist. Und zu uns redest. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, es war 1965 und ich war 7 Jahre alt. Eigentlich das erste Mal, dass ich mich erinnere an den Wechsel vom alten zum neuen Jahr. Wie üblich gingen wir abends zuerst in die Kirche, dann fuhren wir mit der Straßenbahn zu meiner Tante, die im Stadtzentrum woonde. Dort verbrachten wir den Abend bis kurz vor Mitternacht, als wir den 19. Psalm sangen, haben wir immer gemacht, am 31. Dezember dann lazen und zangen wir Psalm nummer 90. Als die Uhr 12 Schläge schlug, wir uns küssten und uns gegenseitig viel Freude und Segen wünschten und durch die Dunkelheit wieder nach Hause wollten. Ja, ich durfte aufbleiben. Die große, große Aufregung. Ich erinnere mich, ich stand auf den Stufen des Hauses auf dem Schiekei in Rotterdam. Ich weiß nicht mehr genau, wer da alle waren, die meisten van onze kleine familiegroepen. Jedenfalls waren mijn vader en moeder daar en tante Mies. We standen op de treppen en we lauschten. Weil in de verne hörten we wie alle schiffen im haven van Rotterdam ihre sirenen ertönen ließen. En ik vraagte tante Mies. Waarom heulen ze ihre sirenen? Oh, sagte sie, das machen sie, um das neue Jahr zu begrüßen. Ihr könnt euch die kleine Szene vorstellen, oder? Ein 70-Jähriger, die die Schiffssirenen hört, die das neue Jahr begrüßen. Gut, heute habe ich für euch keine Sirene, die ich erklingen lassen kann, während wir auf das neue Jahr blicken, aber ich habe was. Ich würde es eine Fanfare nennen. Eine Blaskapelle. Drei Trompeten blasen eine großartige Neujahrsbotschaft. Und die drei Trompeten stehen hier im 23. Psalm. Wir haben sie immer wieder gesungen und gelesen heute Morgen. Aber ich möchte, dass ihr sie hört. Ich möchte, dass du dir vorstellst, du stehst irgendwo und hörst in der Ferne drei Trompeten. Und du fragst, warum blazen sie die Trompeten? Und die Antwort kommt, sie blazen um das neue Jahr zu begrüßen. Also drei Trompeten. Und die erste sagt, mir wird nichts mangeln. Die zweite sagt, ich werde kein Unglück fürchten. Und die dritte sagt, ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Die drei Trompeten von Psalm 23. Mir wird nichts mangeln. Das ist die Trompete, die von Vorsorge spricht. Wir wissen nicht, was 2024 enthalten wird. Niemand weiß es. Aber dem allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir wissen nicht, was das Jahr enthält, aber es wird sicher Bedürfnisse geben. Dennoch in seiner Vorsorge für uns sind die Bedürfnisse bereits erfüllt. Mir wird nichts mangeln. Nicht fehlen. Die zweite Trompete spricht die Umstände an. Nochmal, wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Niemand weiß es, außer dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber die zweite Trompete sagt, ich fürchte kein Unglück. Auch dafür hat er vorgesorgt. Und die dritte Trompete ertönt und sie spricht unser Bedürfnis nach Sicherheit und Gewissheit an. Ich will wohnen im Hause des Herrn, immer daar. Klar, was uns im kommenden Jahr erwartet, das wissen wir nicht. Aber die eine große Erwartung, die Erwartung jenseits aller Erwartungen, die bleibt fest und unveränderlich. Ich werde wohnen im Hause des Herrn, immer daar. Kannst du meine Trompeten hören? Wir sind ein bisschen früh dran heute Morgen. Wir stehen noch nicht auf der Stufe, auf der ein Jahr dem anderen weicht, aber fast. Also wenn es so weit ist, wirst du auf die Trompeten hören, oder? Mir wird nichts mangeln, ich fürchte kein Übel, ich will wohnen im Haus des Herrn, immer daar. Kannst du sie hören? Schon jetzt sind sie bereit zu blazen, und in der Neujahrsnacht wirst du sie sicher hören. Du sollst sie hören. Es sind die drei Schwerpunkte dieses schönen, bekannten Psalms. Aber, vielleicht doch ein Psalm, dem wir nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Das geschieht oft mit Psalmen, die man schon denkt zu kennen. Wir kennen ihn nur im Allgemeinen. Werdet ihr also weiter hören auf die Trompeten und eure Aufmerksamkeit auf einige Punkte richten hier? Ja, bitte. Das große Thema von Psalm 23 ist, dass der Herr persönlich für alle Bedürfnisse sorgt. Mir wird nichts mangeln. Und warum? Warum nicht? Weil er meine Hirte ist. Er kümmert sich persönlich um jedes Bedürfnis. Ich muss schon sagen, das Hirtenamt ist ein gewaltiges Bild für Gott und sein Volk in der Bibel. Aber die Bibel ist vol van Bilden. Nicht nur das Bild von Hirten und den Schäfen. Es gibt das Bild von Feldherrn und den Soldaten. Auch das Bild von Bräutigam und der Braut. Und das Bild des Gebäudes und der Steine. Alle Arten von Bildern. Kein Bild enthält die ganze Wahrheit. Jedes Bild ist die ganze Zeit wahr. Ist toll, oder? Kann ich es noch einmal sagen? Kein Bild enthält die ganze Wahrheit, aber jedes Bild ist die ganze Zeit über wahr. Also, es gibt noch andere Bilder. Die müssen wir auch im neuen Jahr im Auge behalten. Aber das Bild von Hirten und den Schafen ist immer wahr. Komme was wolle. Komme Wind, komme Regen. Er ist immer der Hirte. Und wir sind immer die Schafe. Wir können uns darauf verlassen. Ja, darauf verlassen, dass er sich persönlich um alle unsere Bedürfnisse kümmern wird. Ich fürchte kein Unglück, weil der Herr ist meine Hirte. Mir wird nichts mangeln, der Herr ist meine Hirte. Schau mal in eure Bibel. Im zweiten Vers, da gibt es Ruhe und es gibt Aktivität. Er lässt mich ruhen auf einer grünen Aue. Er führt mich an stillen Wassern entlang. Zeit der Ruhe, Zeit der Bewegung. Aber er hat das Sagen, die ganze Zeit. Er kümmert sich um jedes Bedürfnis, um jede Situation. In Vers 3, da gibt es das Innere und das Äußere. Er erquickt meine Seele. Das ist das Innere. Er führt mich auf den rechten Weg. Das ist das Äußere. Er kümmert sich um jedes Bedürfnis. Ist für jede Situation da. Und in den Versen 4 und 5, da geht es um Schwierigkeiten und Freuden. Vers 4. Ob ich schon wandere im dunkelsten Tal. Und vielleicht hat hier jemand die Schlachterübersetzung. Durchs Tal des Todesschattens. War auch im letzten Lied. Und ich muss sagen, das ist schon eine wörtliche Übersetzung. Aber die Idee des dunkelsten Tals ist da. Also, jedes Tal. Nicht nur das Tal des Todes. Und Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es gibt nicht nur dunklen Zeiten, auch Festzeiten, Partys. Der Herr ist da und sorgt in jeder Situation. Vers 5. Im Angesicht meiner Feinde salbst du mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Das liegt hier, oder? Schenkt mir voll ein. Interessant, da gibt es Feind und Freunde. Wie im Leben. Sympathie, Antipathie. Und Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Sie sind immer präsent. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Immer da, das heißt, die Zukunft. Garantiert. Und schau mal, all diese Gegensätze in dem Psalm. Das ist so die Art und Weise, wie die Bibel sagt, meine Lieben. In jeder Situation. Unter allen Umständen und zu jeder Zeit kümmert sich der Herr um alle Bedürfnisse. Er kümmert sich um dich. Und ich finde das schön. Seine Gegenwart komt näher, je größer die Not wird. In Vers 4 stoßen wir plötzlich auf das Wort du. In 1 bis 3 ist der Herr, sag mal, dort, draußen. Er ist er. Und führt uns. Geht vor uns her. Aber in Vers 4, wenn die Dunkelheit sich versammelt, die tiefste Dunkelheit vielleicht für jemanden von uns der Schatten des Todes, jetzt hört der Herr auf, zu sein. Wird zu du, an deiner Seite. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn, erinnert ihr euch an den alten Satz, denn du bist bei mir. Die Nähe des guten Hirten. Je tiefer die Not, desto näher seine Gegenwart. Bitte, meine Lieben, bitte speichere das auf diesen Tag. Bitte vergess es nicht. Kümmert sich um jede Not. Aber je tiefer die Not, desto näher seine Gegenwart. Ganz gleich wie die Umstände sind. Kann für dich sorgen. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch. Seltsam. Vor den Augen meiner Feinde. Was für eine Seltsamheit. Um ein Fest zu feiern vor den Augen meiner Feinde. Ja, aber dann denke ich mal an David auf der Flucht von Absalom. Und ich vermute, das hatte genau im Kopf, als den Psalm schrieb. Es ist natürlich, so kennen wir den Psalm, es ist, der Psalm, eine Schäferjungen. Aber er ist voll von den Gedanken eines älteren Mannes. War eine spannende Geschichte. David war auf der Flucht von Absalom und hatte ein paar Tage Vorsprung. Schaffte es gerade noch, den Jordaan zu überqueren und so eine Barriere zu verrichten zwischen sich und Absalom und all diesen Verfolgen. Und seine Leute, müde und erschöpft, kamen sie durch die Wüste. Und dann gibt es plötzlich ein Mann, dieser Barzillai aus Gilead, als ook der lebte da, jenseits des Jordaans. Und wir lesen im 2. Samuelbuch, dass Brot und Liegematten mitbrachte. Interessant. Liegematten. Und Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Schafskäse und Kuhmilch. Weil sie dachten, das Volk, das in der Wüste gewesen ist, wird hungrig, dürstig und müde sein. Liegematten. Wunderbar. Schaut euch das an. Absalom dondert dahinter, sie in haar schwächste fase zu erwischen. Aber Barzillai, hier vorne, dekt den Tisch. Und David sah die Hand Gottes. Du bereitest einen Tisch vor mir. Sogar vor den Augen meiner Feinde. Die Umstände ändern nichts an der Realität und dem Wunder von Gottes Führung. Kennt ihr die Strophe im Lied, wir wollen es noch singen, meine Zeit steht in deine Händen, in der es heißt, Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Vorsorge, komplett unabhängig von den Umständen. In Vers 2, die zweite Hälfte, führt mich, seht ihr das? Führt mich, und wo ist Nun, ein Führer ist da vorne. Da direkt vor mir. In Vers 4. Obwohl ich gehe durch das dunkelste Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Wo ist jetzt? immer noch vor mir, aber jetzt auch an meiner Seite, bei mir. Und in Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Wo ist er jetzt? Er bildet das Schlusslicht. Also er ist da, und er ist hier, und er ist dort. Er ist überall präsent. Er deckt und er schützt. Ach, ihr Lieben, als ich noch jünger und dümmer war als heute, bin ich mit der Jugendgruppe in einen Jugendlager gefahren. Und später, als wir als Studenten unsere Kollegen in Ungarn besuchten, in Debrecen und Budapest, haben wir immer wieder gekämpft. Auch mal in der Nähe von Wien. Es war sehr kalt. Habe ich heute Morgen nog aan gedacht. Zo irgendwie in die Osterzeit. Dennoch muss ich hier ganz ehrlich sagen, ich gehöre nicht zu Gottes Naturcampen. Ich hasse es, auf den Boden zu schlafen. Und ich hasse es, meine Füße in Stiefel zu stecken. Oh, war ein guter Freund dabei. Ein Studienkolleg. Ihm ging es auch so. Er sagte einmal zu mir, weißt du, sagt er, wenn die Belohnung im Verhältnis zum Opfer steht, werden wir beide ganz vorne in der Schlange stehen. Ich wachte morgens immer sehr, sehr früh auf. Und eine meiner ersten Handlungen war dann, den Tag in meinem Kalender zu schreiben, weil es dann aussah, als würde der Heimkehr näher rücken. Oh, der Gedanke, heimzukommen. Bürgersteige unter meinen Füßen, ein Bett zum Schlafen und ein Bad. Nein, ich gehörte nicht zu den Naturcampern des Herrn. Aber einmal hatten wir doch ein besonders gutes Zelt. War ein Ritsch-Zelt. Für Leute, die sich damit auskennen, der Dachfirst war fast 2 Meter hoch. Tatsächlich konnte man also in diesem Zelt stehen. Und ich erinnere mich, wie ich eines Abends zum Zelt zurückging und es in Strömen regnete und ich dachte, aber toll, jetzt haben wir ein super Zelt. Aber, als ich hineinkam, sah ich, wie die anderen das Innere des Zeltes mit Handtüchern abwischten. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Zelten auskennt. Einige schon, glaube ich. Wenn man die Zeltplanen in Ruhe lässt, ist das Zelt ganz trocken und regenvrij. Wenn du aber Feuchtigkeit auf der Innenseite glitzern siehst und sie abwischt, dann schaffst du einen Fleck, durch den der Regen tropfen wird. Und in ihrem Eifer trocken zu bleiben, hatten sie gerade alle Flecken auf der Plane abgewischt. Sie schufen, sag mal, ein Sieb. Kurz und gut, wir hatten keine angenehme Nacht. Hätten sie alles in Ruhe gelassen, alles war okay gewesen. Also, Psalm 23, er ist da, er ist hier, er ist dort hinten. Mach dir keine Sorgen. Der Herr ist überall. Und um dich herum schützt, reicht schon aus. Und komm was wolle, du bist auf einem Weg, der nach Hause führt. Daheim. Oh, halte dich daran fast. Komm was wolle, du bist auf dem Weg nach Hause. Aber sehr oft, und vielleicht hast du schon daar die ganze Zeit an gedacht, sehr oft, meine Liebe, wenn ihr zurück und nach vorne schaut, ergibt der Weg für uns absolut keinen Sinn. Für uns keinen Sinn. Und sag mal ehrlich, wir haben unsere Probleme damit, oder? Waarom deze zeldzame wending? Waarom deze straatsperren? Waarom deze schwierige strekken? En deze harte week? De Lutherbibel had Er führt mich auf rechter Straße, aber ich verstehe den Weg oft nicht, den ich gehe. Ist er wirklich recht? Ah, die Einheitsübersetzung hat, er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Und ich wünschte, wir hätten diese Übersetzung auch. Wege der Gerechtigkeit. Denn in der ganzen Bibel hat das Wort Gerechtigkeit die gleiche Bedeutung. Es kommt in alle möglichen Situationen vor, aber es bedeutet immer dasselbe. Es bedeutet immer, hör zu, das, was mit Gott in Ordnung ist. Das, was mit Gott in Ordnung ist. Das ist immer die Bedeutung. Also, was ist ein Weg der Gerechtigkeit? Und warum? Es ist ein Weg, die für ihn Sinn macht. Ein Weg, der in seinen Augen richtig ist. Er führt mich auf Wegen, die in seinen Augen richtig sind. Und wir in unserer armen Blindheit sagen, aber das macht doch keinen Sinn. Und für uns in unserer Blindheit macht es natürlich auch keinen Sinn. Wir sind blind. Aber für ihn macht es Sinn. Und das ist alles, was zählt. Und so lesen wir in unserem Psalm: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer daar. Aber was sagt das Hebräisch? Ich werde im Haus des Herrn wohnen, bis in alle Ewigkeit. Wirklich? Bis ans Ende der Tage. Nicht nur mein Leben lang, wie es in der Übersetzung heißt. Das hätte für David damals sowieso keinen Sinn gemacht. Denn zu seiner Zeit gab es noch kein Haus des Herrn. Gottes Haus wurde erst von Salomo gebaut. Bis zur Länge der Tage. Für viele, viele weitere Jahre. Darauf freut David sich. Für immer beim Herrn zu Hause sein. Und was sagt der Apostel? Ihr könnt es alle nachlesen, 2. Korinther 5. Wir haben ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. Und meine Lieben, jeder Weg führt für alle, die glauben, für alle, die glauben, auf dieses Haus zu. Wir mögen denken, Mensch, was für ein krummer, kurviger Weg. Wir mögen sagen, warum dies, warum das, warum hier, warum dort? Warum die Hindernisse, warum immer die Schwierigkeiten? Es geht aber gezielt zum Haus, das nicht mit Händen gemacht ist. Sogar der längste Umweg ist der kürzlichste Weg nach Hause und führt uns auf Pfaden, die für ihn Sinn machen. Also, meine Lieben, hört auf die Trompeten. Mir wird nichts mangeln. Ich fürchte kein Unglück. Ich werde wohnen im Hause des Herrn. Immer da. Amen.